Vorweg möchte ich auch euch schöne Grüße sagen. Ich war letzte Woche in Ratzeburg und die Gemeinde lässt euch ganz herzlich grüßen. Für mich war es schön, ich kannte da zwar niemanden, aber wie viele Verbindungen dann doch zwischen den Gemeinden existieren, das ist einfach wunderbar. Ich habe es noch gar nicht ausgerichtet an Sarah Sophie. Da betet jemand jeden Tag für dich und kennt dich gar nicht. Solche Dinge gibt es in unserer Gemeinde. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Ich erzähle es dir nachher noch genauer. Ihr habt gesehen, das Thema heißt anstößige Texte in der Bibel. Und wahrscheinlich wundert ihr euch darüber, wie es zu so einem provokativen Titel gekommen ist. Das ist schnell erzählt. Dies ist inzwischen schon meine 18. Predigt, die ich hier halte. Und bei 18 habe ich irgendwie gedacht, dass das ja was mit Volljährigkeit zu tun hat. Da kann man sich dann auch mal an etwas Schwierigeres, an etwas Erwachsenes heranwagen. Bisher habe ich mir die Freiheit genommen, über viele Lieblingsthemen und Lieblingstexte zu predigen. Aber ich denke, so wird man Gott nicht damit gerecht, wenn man sich ausschließlich darauf beschränkt. Das wäre dann so in etwa wie in der Karikatur hinter mir. Dann würde man nur herausgreifen, was einem gefällt, und den Rest würde man links liegen lassen. Und das wäre nicht nur halber Kram, das wäre sogar Falschzeugnis, und das gilt es auf jeden Fall zu vermeiden. Noch ein anderer Aspekt hat mich zu diesem Thema geführt. Seit April gibt es ja diese Aktion Erneuert durch sein Wort, bei der alle Adventisten weltweit parallel täglich ein Kapitel in der Bibel lesen. Angefangen hat das im April natürlich mit dem ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 1. Und heute sind wir, ihr seht das immer in der Pause, da wird das immer eingeblendet, bei Josua 14 angekommen. Und ich weiß nicht, wer von euch mitmacht, aber es gibt ja auch, wie soll ich sagen, man ist ja nicht nur von dieser Aktion abhängig, dass man mal tiefer in die Bibel einsteigt. Ich kann euch sagen, ich bin da auf einige Stellen gestoßen, wo ich ziemlich schwer schlucken musste, die ich einfach nicht verstehe. Und wenn ich sie mitnehme, die mich auch belasten, die an meinem Gottesbild rütteln. Und vielleicht habe ich mir gedacht, geht es dem einen oder anderen von euch genauso. Und so denke ich mir, dass es wahrscheinlich gut ist, dieses Schweigen, dieses Alleine mit sich herumtragen, das einfach mal aufzubrechen. Dass es gut ist zu wissen, dass andere das vielleicht auch so empfinden, dass es ihnen auch damit so geht. Und dass es gut ist, wenn wir darüber sprechen und erfahren, ja, wie das eigentlich wirklich zu verstehen ist und wie man damit umgehen kann. Das ist doch viel besser, als wenn jeder sein Paket irgendwie mit sich herumträgt. Ich verstehe, dass wir auch aus diesem Grunde hier Gemeinde sind und zusammen sind, um uns über solche Dinge auszutauschen. Erinnert ihr euch noch an dieses Bild, das ich euch schon mal bei einer früheren Predigt, das war glaube ich meine dritte, gezeigt habe? Dieses Bild heißt Erkenntnis und ist von Andreas Felger. Und ich hatte auch damals schon gesagt, mit abstrakter Kunst kann ich nicht so viel anfangen, aber das spricht mich an. Dieses Bild soll die Grenzen unserer Erkenntnis von Gott veranschaulichen. Die Idee dabei ist, es gibt ein paar helle Flecken. Das ist das, was wir schon sehr klar sehen und auch verstehen können. Anderes dagegen bleibt unbegreiflich. Das sind die dunklen Flecken, die dunklen Stellen. Aber das Wichtigste, was dieses Bild ausdrückt, der warme, rote Untergrund, der steht für die Gewissheit, dass der tiefste Grund des Wesens und des Handelns Gottes seine Liebe ist. Und ich finde, wenn man das begreift, wenn man das begriffen hat, dann kann man schon viel besser damit umgehen, wenn man mal auf dunkle Stellen stößt. Ja, soll das jetzt heißen, dass man diese Stellen einfach so stehen lassen soll? Ja und nein. Die Kunst besteht darin, dass du dich über so einen Text nicht aufregst, sondern dass er dich anregt. Manchmal liegt uns das ja viel näher, uns einfach dann aufzuregen. Und dann haben wir gar keinen Blick mehr für diese Anregung, die wir statt der Aufregung auch finden könnten. Ich kann mich also an einem Text stoßen oder ich kann mir durch einen Text einen Anstoß geben lassen. Und darum geht's. Damit habt ihr dann auch den Titel der Predigt verstanden. David, du kennst dich doch bestimmt in der Bibel gut aus, oder? Das ist gemein, dass ich dir sowas unterstelle, dass du dich in der Bibel gut auskennen könntest. Können wir das so machen, dass immer, wenn ich was Falsches sage, dass du aufstehst? Also einfach so als Sicherheit, weil wir uns ja auf ein schwieriges Thema einlassen. Und wenn da jetzt irgendwas Falsches kommt, dann wäre es gut, wenn du bewaffnest dich schon mit unserem Lieblingsbuch, sehr gut, dass du dann aufstehst. Können wir das so machen? Ja, wir machen mal einen Test. Wir machen gleich mal einen Test. In der Bibel gibt es viele schöne Texte. Scheint zu stimmen. Die man gerne hört und liest. Du musst nicht immer Ja sagen, du musst nur nicht aufstehen halt. Die einen aufrichten können, die einen aufbauen können, die einen auch jubeln lassen können. Genau, also du bist sitzen geblieben, also stimmt das scheinbar. Jetzt machen wir mal den Gegentest. In der Bibel gibt es nur schöne Texte, die man gerne liest und hört. Okay, funktioniert. Und in der Bibel versteht man alle Texte gleich auf Anhieb. Genau, also unsere Sicherung für diese Predigt klappt schon mal. Vielen Dank. Also falls er mal irgendwie nicht aufmerksam ist, ne, ihr könnt ihn da ein bisschen dann mal anstupsen, wenn er aufstehen muss, wenn ich was Falsches sage. Also, wie kann man denn nun vorgehen, wenn man Licht in dieses Dunkel bringen möchte? Wenn man einen schwer verdaulichen Text nicht nur isoliert liest, sondern auch den Kontext mit einbezieht, dann wird es schon besser, dann wird es schon ein bisschen heller. Wichtig dabei ist, in dem Bewusstsein die Bibel zu lesen, etwas aus ihr herauszulesen und nicht etwas hineinzulesen, was du gerade passend findest oder was dir irgendwie angenehm ist nach deinem Geschmack. In Matthäus 4, Vers 4 lesen wir, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Von jedem Wort. Und das ist auch der Bezug zur letzten Predigt. Er steht nicht umsonst in der Bibel. Jedes Wort, das aus Gottes Mund kommt, kann uns helfen, ihn besser zu verstehen und ihm näher zu kommen. Apropos Brot. Manchmal ist Gottes Wort wie Vollkornbrot. Das muss gut gekaut werden, damit es nicht so schwer im Magen liegt. Und ich hoffe, ihr habt heute ein bisschen Hunger auf Gottes Wort mitgebracht. Zum guten Kauen hilft es auch, Hintergründe zu kennen. Und da bin ich immer wieder Colin, der Nächste, der sich erschreckt, dass ich ihn namentlich anspreche, bin ich immer wieder Colin dankbar, dass er mir seine Wuppertaler Studienbibel vererbt hat. Das schlage ich wirklich oft nach. Und manchmal stehen da zu einem einzigen Vers mehrere Seiten Erläuterung. Das ist zwar recht anstrengend, die zu lesen, aber das hilft, dass man nicht auf einer falschen Grundlage aus Unkenntnis urteilt über so einen Text, der einem so schwierig vorkommt. Und neben diesen schriftlichen Möglichkeiten gibt es natürlich auch den Weg, dass du einen erfahrenen Christen befragen kannst, wie er mit dem Text umgeht. Vielleicht ist er da ja auch schon mal drüber gestolpert. So gewinnst du vielleicht eine andere Perspektive darauf, die dir weiterhilft. Oder du fragst die Quelle selbst und bittest Gott, dir das Verstehen zu schenken. Das geschieht nicht immer sofort, das löst er nicht von einem Augenblick auf den anderen ein. Manchmal dauert das Jahre, aber es funktioniert. Ich hatte beispielsweise sehr lange meine Probleme und liebe Not mit dem Begriff Selbstverleugnung und mit der Vereinbarkeit von Liebe und Zorn. Das habe ich in meinem Kopf einfach nicht zusammenbekommen. Und beides hat mir der liebe Gott gezeigt. Er hat mich in Beziehungen gesetzt, in denen mir das deutlich klarer geworden ist. Über Selbstverleugnung habe ich euch schon an anderer Stelle berichtet. Auf die Vereinbarkeit von Liebe und Zorn gehe ich nachher noch ausführlicher ein. Wie gesagt, es hat länger gedauert zu verstehen. Und damit sind wir auch schon an einem Punkt, an dem man sich stoßen könnte. In Matthäus 7, Verse 7 und 8 sagt Jesus, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und euch wird geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Jetzt sagst du vielleicht, ich habe schon mal gebetet und nichts ist passiert. Warum steht das dann hier? Das ist doch ein falsches Versprechen. Moment, auch hier helfen Hintergründe. die Zeitform dieser Verben, bittet, suchet und klopfet an, die sind im griechischen Ursprungstext die Zeitform einer dauerhaften Handlung. Also nicht einmaliges Tun und Zong, dann passiert da was. Das sind ja keine Zaubertricks, so nach dem Motto Simsalabim und schwupp ist die Lösung da. Sondern es sind Versprechen Gottes, dass er auf deine dauerhaften Bitten, dein dauerhaftes Suchen und dein dauerhaftes Anklopfen reagieren wird. Aber das macht er zu der Zeit, die er für richtig hält. Und er macht es auch auf die Weise, die er für richtig hält. Schließlich ist er Gott und nicht du. Also hab Geduld, hab Vertrauen und sei dir sicher, dass es auch für dich richtig ist, wann und wie er es machen wird. Auch wenn deine Ungeduld an dir nagt und dir ständig etwas anderes weismachen will. Ich werde die schwarzen Stellen mit dieser Predigt nicht weißwaschen können. Aber vielleicht sind einige nach der Predigt ein bisschen weniger dunkel. Im allerbesten Fall seid ihr ein bisschen besser trainiert und darauf eingestellt, auch schwierige Abschnitte in der Bibel zu lesen und euch von diesen nicht abschrecken zu lassen. Und vielleicht werden aus solchen anstößigen Texten Texte, die uns einen Anstoß geben, der uns in die richtige Richtung bringt. Das wäre schön. Dafür habe ich gebetet. Zunächst mal kann man fragen, warum ist die Bibel denn nicht viel, viel kürzer? Hätte es nicht gereicht, wenn geschrieben stünde, vertrau mir, ich rette dich? Hätte das nicht gelangt? Dann würde doch keiner in der Bibel Texte finden, woran man sich stoßen könnte. Das wäre doch perfekt. Gottes Wort würde aus nur 5 Worten bestehen. Vertrau mir, ich rette dich. Damit ist doch alles gesagt. Aber wie wären wir damit umgegangen? Wir hätten dann noch lauter Fragen gehabt. Warum denn Vertrauen? Und wer bitteschön ist denn ich? Und retten wovor? Ich verstehe es nicht. Darum ist die Bibel etwas länger ausgefallen. Damit diese Fragen eine Antwort finden, damit du Antworten auf deine individuellen Lebensfragen finden kannst und damit du Gottes Wesen und seinen Plan für dich kennenlernen kannst. Gottes Wesen wirst du eben nicht nur in 5 Worten erkennen können. Dafür ist sein Wesen viel zu tief und auch viel zu weit. Er offenbart sich dir, damit du ihn immer besser kennenlernen kannst. Durch sein Wort, das aus vielen tausend Worten besteht und nicht zuletzt durch Jesus Christus. Mancher, damals zu Lebzeiten Jesu, aber genauso auch heute, nimmt daran Anstoß, dass Jesus sagt, dass er der einzige Weg zum Vater ist. Das erscheint manchem einfach zu eng. Das passt nicht in unsere pluralistische Gesellschaft, wo irgendwie jeder Weg richtig zu sein scheint und jedem selbst überlassen zu sein scheint. Aber wie wäre es denn gewesen, wenn Jesus uns 1000 Wege gezeigt hätte? Dann hätten wir entweder gefragt, warum muss das so schrecklich kompliziert sein? Oder wir hätten gefragt, warum denn genau 1000? Warum denn nicht 1001? Oder so ticken wir doch. An dieser Stelle dürfen wir nicht verwechseln, die Wege zu Jesus, die können höchst unterschiedlich sein. Da gibt es sogar mehr als 1001 Variante, wie Menschen zu Jesus finden. Aber der Weg zum Vater, der ist nur in Jesus zu finden. Jesus hat uns mit ihm versöhnt und das ist unsere Chance, unser Weg zu ihm zurück, das ist unsere Rettung. Stell dir vor, du befindest dich auf einem untergehenden Schiff. Dir wird gesagt, dass es Zeit ist, in die Rettungsboote zu steigen, weil das Schiff sinkt. Fängst du dann an zu diskutieren und zu klagen, warum denn bitteschön kein Rettungshubschrauber für dich bereitsteht? Oder weißt du etwa darauf hin, dass du ja ein guter Schwimmer bist und deswegen so ein Rettungsboot gar nicht nötig hast? Sei doch lieber dankbar dafür, dass das jetzt nicht das Ende ist, weil jemand schon sehr frühzeitig an so einen Notfall gedacht hat, sich Rettungsmöglichkeiten ausgedacht hat und auch dafür gesorgt hat, dass diese jetzt da sind und dir Rettung garantieren. Die Pharisäer, die haben Anstoß daran genommen und die haben sich darüber aufgeregt, dass Jesus gesagt hat, dass er der einzige Weg zum Vater ist. Du hast die Wahl. Auch du kannst dich darüber aufregen oder du kannst dich dadurch anregen lassen. Und auch dazu gibt uns die Bibel Auskunft. Schon viele hundert Jahre vor Jesu Geburt wird in Jesaja 8 in den Versen 14 und 15 vorhergesagt, für die einen wird er das Heiligtum sein, doch für die anderen aus ganz Israel der Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Viele stolpern und kommen zu Fall, verstricken und verfangen sich. Wofür entscheidest du dich? Für Gottes Heiligkeit? Oder willst du Anstoß nehmen und dich ärgern mit all diesen negativen Folgen? Jesus gibt uns dazu einen ganz klaren Rat und der steht in Matthäus 11, Vers 6. Glücklich ist jeder, der nicht an mir Anstoß nimmt. Das sagt Jesus. Die Pharisäer, die haben sich oft an Jesus gestoßen. Ein paar Beispiele. Sie störten sich an seinem Verständnis vom Sabbat, als er seinen Jüngern erlaubte, Getreideähren vom Feld zu raufen und deren Körner zu essen. Und sie störten sich auch daran, als er anschließend den Mann mit der verkrüppelten Hand heilte. Das kannst du nachlesen in Matthäus 12 in den Versen 1 bis 14. Und dort finde ich die Überschrift besonders, denn die heißt in der Übersetzung Hoffnung für alle, Gesetzlichkeit oder Liebe. Sie störten sich an seinem Verständnis von Reinheit und Unreinheit. Sie störten sich daran, dass er Sünden vergeben hat und nicht zuletzt daran, dass er sagte, Gottes Sohn zu sein. Nun wollen wir nicht wieder auf den Pharisäern rumhacken, denn wir müssen uns fragen, ist den Jüngern das nicht auch passiert, dass sie Anstoß genommen haben? Und uns? Kann uns das nicht ebenfalls passieren? Schlagt mit mir bitte eure Bibel auf in Johannes 6. Ansetzen möchte ich dort bei Vers 35. Der Bericht ist sehr lang, das schaffen wir jetzt nicht komplett zu lesen. Daher ein kurzer Überblick. Johannes 6 ab Vers 35. Wir hüpfen nur so über die Verse. In Vers 35 bezeichnet sich Jesus selbst als Brot des Lebens. Damit knüpft er an das Brotvermehrungswunder am Vortag an und will jetzt damit sagen, dass es nun darum geht, auch den inneren Hunger zu stillen, den Hunger der Seele. Das will er nämlich gerne tun, deinen und meinen Hunger stillen, sättigen, dauerhaft. In Vers 38 sagt er dann, dass er vom Himmel kommt. Das sagt er so wie eine Selbstverständlichkeit, aber überlegt euch, wie das auf die Leute damals gewirkt haben, die nicht den Einblick, die Sicht von heute darauf haben. In Vers 40 sagt er, denn nach dem Willen meines Vaters, vorher hat er immer davon gesprochen, der Vater im Himmel und jetzt meines Vaters, wird jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, für immer leben. Ich werde ihn am letzten Tag vom Tod auferwecken. Und schon geht es los. Die Leute sind empört. Sie nehmen Anstoß daran, dass er vom Himmel käme, dass er Gottes Sohn sei, dass er vom Tod auferwecken könnte. Was für eine Anmaßung. Doch Jesus setzt noch einen obendrauf ab Vers 51. Er sagt, ich bin dieses Brot, das von Gott gekommen ist und euch das Leben gibt. Jeder, der dieses Brot isst, wird ewig leben. Dieses Brot ist mein Leib, den ich hingeben werde, damit die Welt leben kann. Nach diesen Worten Jesu kam es unter den Juden zu einer heftigen Auseinandersetzung, wird uns berichtet. Will dieser Mensch uns etwa seinen Leib zu essen geben, fragten sie. Das ist also schon die nächste Eskalationsstufe des Anstoßes. Und belässt es Jesus dabei? Nein, er wird noch deutlicher. Und er bringt zu dem Bild des Brotes nun ein weiteres Bild, und zwar das Bild vom Blut. Und wer auch nur ein bisschen darüber weiß, welche Bedeutung Blut bei den Juden hat, der kann im gleichen Maß nachvollziehen, wie anstößig dieses Reden ist, das wir ab Vers 53 finden. Darauf erwiderte Jesus, das eine steht unumstößlich fest. Wenn ihr den Leib des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr kein Leben in euch. Nur wer meinen Leib isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben. Und ihn werde ich am letzten Tag auferwecken. Denn mein Leib ist die lebensnotwendige Nahrung und mein Blut der lebensspendende Trank. Wer meinen Leib isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Ich lebe durch die Kraft des lebendigen Gottes, der mich gesandt hat. Ebenso wird jeder, der meinen Leib isst, durch mich leben. Nun wisst ihr, was ich mit dem Brot meine, das vom Himmel zu euch gekommen ist. Eure Vorfahren haben zwar auch in der Wüste Brot vom Himmel gegessen, aber sie sind trotzdem gestorben. Doch wer dieses Brot isst, wird für immer leben. Und die Reaktionen der Zuhörerschaft, die bleiben nicht aus, die finden wir ab Vers 60. Viele von denen, die ihm bisher gefolgt waren, hörten es und sagten, das ist eine Zumutung. Wer will sich so etwas anhören? Und Jesus wusste, dass selbst seine Jünger entrüstet waren und fragte sie deshalb, nehmt ihr schon daran Anstoß? Und weiter ab Vers 66 wird uns berichtet, nach dieser Rede wandten sich viele, die ihm gefolgt waren, von Jesus ab und gingen nicht mehr mit ihm. Und Jesus fragt seine 12 Jünger, wollt ihr auch weggehen und mich verlassen? Und da stehen wir wieder an dieser Wegscheide. Anstoß nehmen im Sinne von sich aufregen oder das als Anstoß nehmen und sich dadurch anregen zu lassen und mal nach dem Sinn zu forschen. Heute ist uns klar, dass Jesus hier nicht irgendwelche Vampirdramen berichtet, sondern dass er auf das Abendmahl anspielt. Eine einzige Zusatzinformation und schon erscheint alles Anstößige in einem völlig anderen Licht. Und es gibt so viele weitere Geschichten aus dem Leben Jesu, mit denen er Anstoß erregt hat. Dass er bei Sündern eingekehrt ist, dass er sich mit Zöllnern abgegeben hat, dass er mit einer Ehebrecherin gesprochen hat, diese sogar vor der Strafe bewahrt hat, dass ihm eine Frau mit einer Salbe, die ein Vermögen gekostet hat, die Füße waschen durfte und dass ausgerechnet ein Samariter in einem seiner Gleichnisse das leuchtende Vorbild ist und. Die Erwartung der Menschen an Jesus damals war eine ganz andere und auch die müssen wir uns bewusst machen, um zu beurteilen, warum sie so reagieren. Aus den prophetischen Büchern im Alten Testament hatten sie entnommen, dass einer kommen würde, der das Recht wieder aufrichtet, der sich zu denen stellen wird, die ihm die Treue gehalten haben und der Gericht bringen wird für die, die sich gegen Gott stellen. Selbst Johannes der Täufer kündigt den Dienst von Jesus an, indem er in Matthäus 3, Vers 12 in wirklich deftigen Worten sagt, er hat seine Wortschaufel in der Hand. Er wird seine Tenne fegen, gemeint ist damit Israel, und seinen Weizen in die Scheune sammeln, aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Das war die Erwartung der Menschen dort, dass die Feinde vernichtet werden und sich ein Gerechter auf den Thron setzt und sie für ihre Treue belohnt. Und was macht Jesus? Er geht zu den Sündern und bietet denen seine Liebe an. Und die, die in ihrer Erwartung enttäuscht sind, die stoßen sich daran. Und die nennen Jesus einen Fresser und einen Weinsäufer, den Freund der Sünder und Zöllner. Dabei wären sie so viel besser beraten, mal genau hinzuhören, zu verstehen und sich vom Heiligen Geist ansprechen zu lassen. Denn dann würden sie verstehen, dass Jesus tatsächlich der angekündigte Retter ist. Und auch die Prophetenworte, die sind alle wahr. Auch hier ist eine Zusatzinformation nötig. Diese beziehen sich auf sein zweites Kommen. Zunächst einmal musste aber Jesus diesen Brückenschlag vollziehen und den Weg zum Vater wiederherstellen. Und das hat er erfolgreich getan. Da hätten Sie nur mal Jesaja 53 zu lesen brauchen. Da wird das Heilsgeschehen am Kreuz ganz genau beschrieben und auch seine Aufgabe, unsere Sünde zu tragen. Warum musste Jesus eigentlich unsere Sünde tragen? Das soll nun die Kindergeschichte aufzeigen. Ich erzähle die hier von vorne. Die Kinder können also an ihrem Platz bleiben. Wie vorhin schon erwähnt, ist sie auch eher etwas für ältere Kinder. Es ist ungefähr 300 Jahre her. Da wohnte weit weg von hier in einem hohen Gebirge im Kaukasus ein Bergvolk. Und das hatte einen Fürsten. Dieser Fürst hieß Schamil. Und das ganze Volk, das liebte diesen Fürsten. Alle wussten, unser Fürst, der ist gerecht. Er behandelt alle Menschen gleich. Er zieht niemanden vor. Und noch etwas gab es, was sie diesem Fürsten nachsagten. Dieser Mann hat seine Mutter ganz besonders lieb. Und diese beiden Eigenschaften, seine Gerechtigkeit und seine Liebe zu seiner Mutter, die wurden im ganzen Volk sehr geschätzt. Doch dann geschah es, dass dieses Volk in einen Krieg geriet mit einem Nachbarvolk. Und während die Kämpfe so hin und her gingen, da bemerkte man, dass jemand aus dem eigenen Volk zu den Feinden hielt. Dass jemand den Feinden etwas Wichtiges verraten hatte. Aber man wusste nicht, wer es war. Und dann wurde sogar ein zweites Mal so ein Verrat begangen. Alle dachten jetzt, nun muss unser Fürst reagieren und ein gerechtes Urteil sprechen. Und wirklich, der Fürst sagte, wenn wir denjenigen finden, der zu unseren Feinden hält, der uns zweimal verraten hat und unserem Volk damit sehr geschädigt hat, dann soll derjenige 100 Peitschenhiebe auf den entblößten Rücken bekommen. Und das Volk sagte, ja, das ist wahr. Derjenige hat eine solche Strafe verdient. Und alle waren mit diesem Urteil zufrieden. Aber man wusste ja noch nicht, wer der Verräter war. Eines Tages kam ein Bote zu diesem Fürsten und sagte ihm, Fürst Schamil, wir sind jetzt ganz sicher, wer unser Volk zweimal verraten hat. Und natürlich fragte der Fürst sofort nach, wer es ist gewesen. Doch der Bote, der mochte kaum sprechen, aber schließlich musste er es ja doch sagen. Er sagte leise, Fürst Schamil, es war deine eigene Mutter. Diese Nachricht traf den Fürsten schwer. Und er überlegte dann, was soll ich nur machen? Der Mann hat 3 Tage lang nichts gegessen und nichts getrunken und innerlich mit sich gekämpft. Was soll ich bloß machen? Soll ich denn meine Mutter durchpeitschen lassen? Oder soll ich sie einfach begnadigen, wie das andere Fürsten auch mal machen? Das ganze Volk war gespannt, wie der Fürst entscheiden würde. Denn man sagte sich, eins kann er ja nur. Wenn er gerecht sein will und zu seinem Wort steht, das er angekündigt hat, dann muss er seine Mutter auspeitschen lassen. Aber dann hat er sie wohl nicht so wirklich lieb, wie wir immer gedacht haben. Und umgekehrt, wenn er seine Mutter lieb hat, dann wird er sie begnadigen. Aber wenn er es so macht, dann ist das nicht gerecht. Das Volk würde in dem Fall sicher sagen, ja klar, die Mutter des Fürsten, die wird begnadigt. Jeder andere wäre mit der Peitsche geschlagen worden. Und der Fürst hat mit sich gerungen und mit sich gekämpft. Was sollte er nur machen? Keine der Lösungen konnte ihn irgendwie zufriedenstellen. Aber er musste sich ja entscheiden. Fortlaufen ging nicht. Und es waren viele zusammengekommen von dem Volk, weil alle gespannt waren, was wird in diesem Fürsten siegen? Wird die Gerechtigkeit siegen oder wird die Liebe zur Mutter siegen? Der Fürst erschien vor der Gerichtsversammlung, an der Seite kniete die Mutter und zitterte. Und der Fürst trat heran zu dem Richter und sagte, die Strafe, die ich angekündigt hatte, die kann ich nicht zurücknehmen. Vollführe sie, wie ich es gesagt habe. Und so gingen sie hinaus, das Urteil zu vollstrecken. Doch ehe der erste Peitschenhieb die Mutter treffen konnte, riss sich der Fürst das Hemd vom Körper und stellte sich hinter seine Mutter. Und so traf die Peitsche nur ihn, einmal, zweimal, 100 Mal, bis er schließlich blutüberströmt und ohnmächtig zusammenbrach. Beide Eigenschaften hatten also gesiegt, wie das Volk dann sah. Er war gerecht, sein Urteil nicht einfach so aufzuheben. Und aus Liebe zu seiner Mutter nahm er die Strafe auf sich. Diese Geschichte hilft uns ein klein bisschen davon zu begreifen, warum Jesus Christus für uns, für dich und mich, an unserer Stelle gestorben ist. Denn auch bei ihm ging es um die Vereinbarkeit von Gerechtigkeit und Liebe. Wenn Gott nur gerecht wäre, dann müsste er entscheiden, die Menschen sündigen und sie wenden sich damit von mir, dem Leben, ab. Also liefern sie sich selbst dem Tod aus. Aus, vorbei, das wäre gerecht. Wenn Gott nur Liebe wäre, dann würde er vielleicht sagen, die Menschen, die sündigen zwar, aber ich mag sie halt. Ach, sollen sie doch weiterleben. Dann wäre aber Gott nicht heilig und er wäre nicht gerecht. Deswegen gab es für Gott nur diesen einen Weg, an unserer Stelle die Sünde auf sich zu nehmen und für uns zu sterben. Und selbst daran haben viele Anstoß genommen. Ein Gott, der einen solch schändlichen Tod stirbt? Ein Gott, der sowas mit sich machen lässt, der sich so hilflos den Menschen ausliefert? Wer solche Fragen stellt, der ist blind für diese riesige Liebe, die sich hier beweist. Wer solche Fragen stellt, der sieht die wunderbare Gnadenzeit nicht, die sich aufgetan hat und in der wir jetzt leben dürfen. Ja, der Anblick eines blutüberströmten und durchbohrten Jesus, der ist anstößig und der ist kaum zu ertragen. Aber das haben wir Menschen selbst angerichtet. Und Jesus will uns das nicht anrechnen, sondern uns davon freimachen, uns einen positiven Anstoß geben, dass wir diese Chance zurück zum Leben ergreifen. Er sagt, klammer dich an mich und ich werde dich erretten. Vertrau mir, stör dich nicht an Dingen, die dich von mir abbringen. Versuch sie zu verstehen. Und wenn du sie nicht verstehst, dann halte doch einfach an mir fest und vertrau mir, damit ich dich retten und dir das volle Leben geben kann, das du einst verloren hast. Bei der vorhin erwähnten Bibellese sagte ich euch ja schon, dass ich über viele Stellen mich an vielen Stellen gestoßen habe, darüber gestolpert bin, die man sich anders wünscht. Zum Beispiel, wenn es so oft heißt, dass sie den Bann vollstreckten. Oder wenn es heißt, dass das Böse aus eurer Mitte zu entfernen ist und welche großen Konsequenzen das immer hat. Oder wenn das Volk Israel in den Krieg zieht. Ich persönlich hätte mir da gewünscht, dass es da einen gewaltfreien Weg gibt. Und Victoria hat gesagt, warum hat Gott bei der Landnahme nicht einfach ein leeres Land geschenkt? Und ich sage, gute Frage, aber ich kenne die Antwort nicht. Stattdessen muss ich hinnehmen und verstehen lernen, dass es anders war. Reicht denn meine Einsicht in das Geschehen damals, um zu urteilen? Nein, das reicht nicht. Und so muss ich mich an Gott klammern und ihm zugestehen, dass er einfach den größeren Überblick hat, die größere Weitsicht und ich ihm vertrauen kann, dass er es richtig macht. Ein Satz, der mir in diesem Zusammenhang ein Stück weiterhilft, ist dieser. Wenn Gott nicht rigoros die Sünde besiegt, dann besiegt die Sünde dich und mich. Mit seiner Erwartung, wer da kommen würde, lag Johannes der Täufer also fehl. Und auch Jona lag mit seinen Erwartungen ganz schön daneben. Er meinte, dass Ninive verdient hätte, in einem Strafgericht ausgelöscht zu werden. Er hat sich gewünscht, dass die Leute aus Ninive, salopp formuliert könnte man sagen, das waren die Nazis von damals, dass die endlich für ihre unzähligen und brutalen Untaten, unter denen auch sein Volk zu leiden hatte, zur Rechenschaft gezogen werden. Und was passiert dann? Die Leute zeigen Reue, sie kehren zu Gott um und dieser zeigt Erbarmen, er verschont Ninive. Und Jona? Er stößt sich daran, er ärgert sich, er regt sich richtig auf. Ihm schwebte eine ganz andere Art von Gerechtigkeit vor. Und warum? Weil er nicht so viel Liebe für seine Mitmenschen hatte, wie Gott sie empfindet. Und auch der ältere Bruder des verlorenen Sohns hat solche Probleme. Anstatt sich mit seinem Bruder und auch mit seinem Vater zu freuen, da ärgert er sich. Er kann nicht den Blick darauf gewinnen, dass dieses unverdiente Verhalten des Vaters ein wunderbares Geschenk ist. Er missgönnt es seinem Bruder. Auch er bringt nicht genügend Liebe auf. Oder denkt an das Gleichnis mit den Arbeitern im Weinberg. Da haben die Ersten die Erwartung, als sie sehen, dass auch die Letzten einen vollen Tageslohn bekommen, dass ihnen mehr als vereinbart zustehen müsste, weil sie schon länger dabei sind. Sie erwarten mehr, als ihnen eigentlich zugesagt worden ist und sie erwarten auch mehr als das, worauf sie sich eingelassen haben, was abgemachte Sache war. plötzlich finden sie es ungerecht und stoßen sich daran. Warum? Weil sie nicht sehen, dass auch die anderen ihre Familien ernähren müssen und auf dieses Geld angewiesen sind. Anstatt sich also mit den anderen zu freuen, dass nun alle ihre Familien ernähren können, ärgern sie sich und sie empfinden es als ungerecht. Selbstgewähltes Schicksal, oder? Für den gerechten Lohn ist die Sünde zuständig. Aber für das unverdiente Geschenk ist Jesus Christus zuständig. Wenn du den Unterschied erkennst zwischen Lohn und Geschenk, dann erkennst du auch den Unterschied zwischen Religion und einer Christusbeziehung. Und wir? Wie sieht das mit unserer Erwartung aus? Heute muss Gott ja immer lieb sein. Sonst finden wir ihn irgendwie nicht in Ordnung. Wir haben so unsere Probleme damit zu verstehen, wie Gott gleichzeitig lieb und zornig sein kann. Damit habe ich mich intensiv beschäftigt und einige Gedanken dazu zusammengetragen. Fangen wir mal so an. Wir wissen, dass Jesus sündlos bleiben musste, um für uns den Stellvertretertod sterben zu können. Bei welcher Geschichte aus dem Leben Jesu bekommst du am ehesten Bedenken, ob er nicht vielleicht doch gesündigt hat? Mir fällt dazu immer die Begebenheit ein, wo er die Geldwechsler aus dem Tempel hinausgetrieben hat. Das macht er ja auch ganz schön heftig. Er stößt sogar Tische um. Doch ist das wirklich Sünde? Nein, das ist es nicht. Sein Zorn war ein Ärger in Reaktion auf das Unrecht, das ihm dort begegnete. Auch an anderer Stelle wird davon berichtet, dass Jesus zornig wurde. Beispielsweise über die Schriftgelehrten, die sich über diese Heilung am Sabbat aufregten. Zorn ist ein Gefühl, mitunter ein sehr starkes Gefühl. Aber selbst starke Gefühle, die schalten nicht zwangsläufig unseren Willen aus. Du kannst dich auch in so einer Situation noch fragen, wohin führt mich denn dieser Zorn? Und dann kannst du entscheiden, gehe ich diesen Weg mit, den der Zorn beschreibt, oder gibt es etwas Besseres? Oder anders ausgedrückt, du darfst mal den Zorn haben, aber der Zorn, der darf dich nicht haben. Und so war es auch bei Jesus. Der Ärger, der nahm nicht Besitz von ihm, das ließ Jesus nicht zu. Diese Art von Zorn, die trennt ihn von diesem Unrecht und ist damit gesund und notwendig. So kann dich also so ein Zorn schützen davor, dass dich die Sünde ansteckt. Was ist denn heiliger? Ein Gott, der über Unrecht zornig ist? Oder ein Gott, der Unrecht sieht und sich nicht darüber erzürnt, dem das irgendwie egal wäre? Und wie ging es mit Jesu Zorn weiter? In der Situation mit den Schriftgelehrten, er heilte den Mann mit der verkrüppelten Hand. Sein Zorn führte also nicht zu etwas Zerstörerischem, sondern zu einer Heilung. Und wie ist das mit deinem Zorn? Schafft dein Zorn Frieden um dich herum? Sorgt dein Ärger dafür, dass die Welt ein besserer Ort wird? Jesus hat sich überlegt, wie er reagieren will. Und ganz oft ist es doch bei uns so, wir denken gar nicht nach. Wir werden zornig und dann kommt das aus uns heraus und alles, was uns in den Weg kommt, das wird blindlings niedergemäht. Und dann müssen wir uns wieder entschuldigen, was wieder gerade passiert ist. Es geht um den Unterschied, Sünde zu hassen, aber den Sünder zu lieben. In Epheser 4, Vers 26 finden wir einen ganz wichtigen Vers, wo uns Paulus hinweist, sündigt nicht, wenn ihr zornig seid und lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Das ist ein Zitat aus Psalm 4, Vers 5. Dort heißt es, er bebt, aber sündigt nicht. Zorn kann also gut und böse sein. Nicht gleichzeitig. Also Zorn kann entweder gut als auch böse sein. Das hängt von Motiv und Zweck ab. Guter Zorn verabscheut Unrecht, Unmoral, Gottlosigkeit und jede andere Sünde. Wenn ein solcher Zorn selbstlos ist und auf Liebe zu Gott und aus Liebe zu den Mitmenschen beruht, ist er nicht nur erlaubt, sondern dann ist er sogar angesagt, er ist befohlen. Jesus hat uns diesen gerechten Zorn mehrfach gezeigt. Konflikte wird es in unserem Leben geben. Es wird Spannungen geben. Die Frage ist, wie wir damit umgehen. Wir werden immer wieder ärgerlich und zornig werden. Das ist auch gar nicht schlimm. Vielleicht ist es Gott an diesem Punkt auch gerade. Und vielleicht ist es Gott, der diesen Zorn nutzen möchte, damit du aufmerksam bist, damit du dich einsetzt, und zwar in der Art, wie es Jesus getan hat. Die Bibel warnt uns, dass wir nicht sündigen, wenn wir zornig sind. Das geht also. Und vor allen Dingen, dass wir die Sonne nicht untergehen lassen sollen über unseren Zorn, dass wir Dinge bereinigen sollen, und zwar täglich. Was reizt dich denn zum Zorn? Was ist es, was du siehst und du sofort denkst, das ist falsch, das darf es nicht geben? Und was machst du dann? Bist du vielleicht die eine Person, die in solch einer Situation Frieden schaffen kann? Hör genau auf deinen Ärger und prüfe ihn. Denn es ist doch so, manchmal ärgern wir uns über Dinge, auf die kommt es gar nicht an. Und manchmal ärgern wir uns über etwas nicht, wo wir es sollten. Wir müssen lernen, einen Blick dafür zu entwickeln und uns dieser größeren Sache zu widmen, die Gott am Herzen hat. Und dazu können wir unseren Teil beitragen. Ich bin froh, dass Gott nicht gleichgültig ist, wo Unrecht geschieht, wo es Missstände gibt, wo Sünde geschieht. Dass Gott zornig über Sünde und Verbrechen und Schuld und Unrecht ist, das erweist ihn meines Erachtens gerade als gut, dass es ihm eben nicht gleichgültig ist. Weil er uns über alle Maßen liebt, möchte er eben nicht, dass wir negative Konsequenzen erleiden müssen. Er weiß, dass die Distanz zu ihm durch die Sünde entstanden ist und uns am Ende umbringen wird. Deshalb hat er diesen einen Weg gesucht und gefunden, dass am Ende Sünde uns nicht umbringen braucht. Er hat mit Golgatha den Ort geschaffen, an dem wir echte Vergebung finden können. Laufen wir doch nicht daran vorbei. Gebt ihr mir noch eine Minute? Wer gibt mir noch eine Minute? Oh, 17 Minuten habe ich also noch. Ein Tipp von mir. Wenn du beim Lesen des Alten Testaments auf das Wort Zorn stößt, probier doch mal aus, an dessen Stelle Unvereinbarkeit mit der Sünde einzusetzen. Also statt Gottes Zorn, Gottes Unvereinbarkeit mit Sünde. Ich finde, das macht es schon oft viel besser verständlich und vielleicht hilft dir das ja auch. Ein anderer Satz, der mich sehr ins Nachdenken gebracht hat, ist dieser: Nur wenn der gerechte und gnädige Gott zugleich der furchtbar schreckliche ist, stehen wir vor den Tiefen der Gottheit. Auf den ersten Blick gefällt uns dieser Satz vermutlich nicht. Er geht uns gegen den Strich, aber er ist tief und er ist wahr. Aus meiner Sicht erscheint es nur so, dass er, als sei er furchtbar schrecklich, weil er eben absolut ist, nicht vereinbar mit Sünde. Und die Konsequenz daraus erscheint uns dann schnell unangemessen. Ich finde, zu schnell. Letztendlich ist es doch so, dass jede Sünde Trennung von Gott bedeutet. Und Trennung von Gott bedeutet Trennung vom Leben und damit Tod. Und das will uns nicht in den Kopf, dass auch schon das kleinste Vergehen zum Tod führen soll. Und sicher ist das ein toller Ansatzpunkt für Satan, uns Gott als ungerecht darzustellen. Tatsächlich ist aber Gott gerecht, viel gerechter als der Fürst Schamil aus der Geschichte. Er hat von Anfang an gesagt, dass die Folge von Trennung von ihm Tod bedeutet. Und Trennung ist auch schon im Kleinsten gegeben, in jeder Sünde. Ich habe meine Mutter im Verdacht, dass sie mir das mal so aufgezeigt hat. Damals ging es darum, ob es irgendwie unterschiedlich schlimm ist, wenn man gegen eins der 10 Gebote verstößt. Gefühlsmäßig ist es doch so, dass ein Mord viel schlimmer ist als eine Lüge. Und sie hat gesagt, ich soll mir eine Kette vorstellen, die aus 10 Gliedern besteht. Und die können durchaus unterschiedlich groß sein, die 10 Glieder der Kette. Und dann hat sie mich gefragt, was passiert, wenn ein Glied davon kaputt ist, wenn das wegfällt. Dann ist die ganze Kette nicht zu gebrauchen. Dann bleibt sie nicht mehr am Arm oder am Hals, dann fällt sie weg. Und dabei ist es unerheblich, welches Glied fehlt, ein größeres oder ein kleineres. Alle sind nötig, damit die Kette eine wirkliche Kette ist und nicht verloren geht. Und das Schöne ist, Gott will dich nicht verlieren, sondern wiederherstellen. Gott möchte möglichst viele retten. Und dabei greift er auch zu Mitteln, die wir vorschnell als grausam empfinden. Joni Erickson hat gesagt, Gott lässt zu, was er hasst, um zu erreichen, was er liebt. Die entscheidende Frage ist, wenden wir uns dann von ihm ab oder nutzen wir diese Gelegenheit, uns ihm voll anzuvertrauen? Vielleicht ist es ja auch so, dass wir selbst dafür sorgen, dass Gott zu diesen Mitteln greifen muss, die wir grausam finden. Ich stelle euch kurz vor, was ich damit meine. Wenn man Pädagogik studiert, warum Menschen tun, was sie tun und wie man Menschen motiviert, dann kann man das auf 4 Stufen reduzieren. Die niedrigste Art von Motivation, wie man Menschen motiviert, ist, wenn Menschen gewisse Dinge tun, nur um nicht bestraft zu werden. Die nächste Stufe der Motivation ist, etwas zu tun, damit man belohnt wird. Die dritte Stufe der Motivation ist, dass ein Mensch gewisse Dinge tut, um Normen zu erfüllen. Das gehört sich so. Keiner weiß warum, aber es gehört sich so. Tradition war vorhin das Stichwort im Bibelgespräch. Die vierte und die höchste Motivationsstufe, etwas zu tun, geschieht um der Liebe willen. Sie geschieht um der Beziehung willen. Und nur die Motivation aus Liebe erzeugt Einsicht. Die verändert meine Einstellung, die verändert mein Denken und mein Handeln von innen heraus. Nur diese Einsicht, nur auf dieser Ebene. Wenn du Dinge tust, nur um dich bestraft zu werden, dann tust du es vielleicht, aber innerlich stehst du nicht dazu. Wenn du einen Christ also mit Strafe oder auch mit Belohnung nur motivierst, dann erzeugst du vielleicht ein konformes Verhalten, aber keine innere Einsicht. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott der beste Pädagoge überhaupt ist. Und darum motiviert Gott mit dem Besten, was er gibt. Er motiviert mit Liebe. Es stimmt, manchmal muss Gott auf niedrigere Stufen zurückgreifen. Aber nur wenn er muss, damit wir nicht zugrunde gehen. Darum lautet ja auch das höchste Gebot nicht, du sollst Gott fürchten, auch nicht, du sollst nach der Belohnung trachten und auch nicht, du sollst gewisse Normen erfüllen, sondern das höchste Gebot lautet, du sollst Gott lieben. Auf dieser Ebene möchte er dir begegnen. Seht ihr, es kann gut sein, dass in diesem Raum einige sind, die an Gott glauben. Aber ich habe eine Frage an dich. Liebst du auch Jesus? Das ist ein großer Unterschied. Und Gott bietet dir zuallererst immer die Liebe an. Und erst wenn diese abgelehnt wird, dann greift er auf andere Ebenen zurück, um sein Volk oder auch dich zu retten. Und ich finde, das erklärt manches, was so in der Bibel steht. Und auch manches, was so in deinem und meinem Leben passiert, was er nicht verhindert. Vielleicht störst du dich ja gar nicht daran, was so in der Bibel steht, sondern du nimmst Anschluss daran, was in deinem Leben geschieht. Dazu hören wir jetzt noch ein Lied. Es heißt Dennoch und ist von Thea Eichholz. Sie hat viel Schweres durchgemacht, sich aber an Gott festgehalten und das bringt sie in diesem Lied zum Ausdruck. David ist bis jetzt nicht aufgestanden. Mal gucken, ob er es dann auch noch in der letzten Minute tut. Kommen wir zum Abschluss. So ein schöner Refrain. Dennoch bleibe ich stets an dir. Ich hänge an dir. Ich bleib dir treu, so wie du mir. Mein Leben lege ich in deine Hand. Das wünsche ich uns allen, dass wir so denken und dass wir es auch fühlen. Aber was ist mit den Menschen, die sich nicht von Gott retten lassen wollen, die ihr Leben nicht in seine Hand legen wollen? Sie haben das Evangelium gehört, da und dort. Sie wollten es nicht. Gott hat wieder angeklopft und wieder angeklopft. Sie wollten es nicht. Und Gott hat erneut angeklopft. Sie wollten es nicht. Dann sagt Gott irgendwann, ich akzeptiere es. Schweren, schweren Herzens. Ich akzeptiere das. Und dann bleibt es bei dieser Trennung von Gott. Gott ist Licht und Gott ist Liebe. Das heißt, zusammen mit Gott zu sein, bedeutet genau das zu erleben. Und jetzt kann sich jeder ausrechnen, wenn ich ohne Gott bin, dann werde ich entsprechend ohne Licht und ohne Liebe leben müssen. Glaube es oder glaube es nicht. Du musst ja nicht mir glauben, es ist das Wort Gottes, das dich anstoßen will, das ich hier predige. Du kannst es nachlesen, schwarz auf weiß. Stoß dich nicht daran, sondern nimm es dir zum Anstoß als Impuls hin zu Gott, deinem und meinem Retter, der dich liebt und der dich auf dieser Ebene der Liebe motivieren und zu sich ziehen möchte. Amen.